Wir wollen heute Morgen aus Römer 8 den ersten Vers lesen. Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Liebe Brüder und Schwestern, wer zu einer unserer Versammlungen gehört, der hat wenig Schwierigkeiten mit den großen Lehrfragen. Da taucht keiner auf und sagt, wollen wir nicht auch Kinder taufen? Es sagt auch keiner, wir sollten auch die Ungläubigen zum Brotbrechen zulassen, denn das ist doch zur Vergebung der Sünden. So etwas hört man bei uns nicht. Wir denken auch nicht daran, die von Menschen erdachten Religionen anzuerkennen, wie das heute immer mehr geschieht. In all diesen Fragen liegen wir einwandfrei richtig. Und doch, wenn wir uns einmal genau beschauen, da meine ich, hätten wir nicht allzu viel Grund, mit uns zufrieden zu sein. Ich will da drei Dinge nennen. Einmal ist die Einheit keineswegs so, wie sie sein sollte. Dann haben wir nur geringen Einfluss auf die uns nahestehenden christlichen Kreise und einen noch geringeren auf die Menschen, die Ungläubigen in der Welt. Und da frage ich mich, woran liegt es? Natürlich kann ich keine umfassende Antwort geben. Ich kann nur auf einen Punkt einmal hinweisen. Ich frage mich, wie steht's mit der Verkündigung des Evangeliums? Jetzt mag mancher natürlich denken, das ist doch gerade unsere Stärke. Und in einer Beziehung ist es das auch. Wenn wir an die Größe unseres Kreises denken und uns mit anderen Gemeinschaften vergleichen, dann bringen wir auf diesem Gebiet viel mehr als die anderen. Von den etwa 30 Zelten in Deutschland stellen wir mit unserem kleinen Kreise 3, wenn auch nicht die größten. Dazu haben wir noch 4 Missionswagen unterwegs. Wir sind auf diesem Gebiet schon recht eifrig. Aber was sagt das Evangelium wirklich? Und dafür will ich einmal von diesem Vers, den wir soeben gelesen haben, ausgehen. Wir finden ja im Römerbrief in den ersten 8 Kapiteln die längste zusammenhängende Darstellung über die Rechtfertigung aus Glauben. Römer 8 bietet den Abschluss und der erste Vers bietet die zweite Zusammenfassung, die wir in diesen Kapiteln finden. Nach der Einleitung beginnt der Apostel Paulus in Vers 18 mit der eigentlichen Darstellung des Evangeliums. Und er beginnt mit den Worten: Es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Paulus beginnt also mit dem Hinweis auf den Zorn Gottes. Angesichts der Tatsache, dass wir das Evangelium frohe Botschaft nennen, macht das manchen ein wenig erstaunen. Aber ich denke, wenn wir uns das Evangelium von Paulus erklären lassen, müssen wir ihn auch in diesem Punkt anerkennen. Und Paulus ist nicht der Einzige, der vom Zorn spricht. Johannes kennt den Ausdruck auch. In Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer an den Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Zorn Gottes spielt eine ganz bedeutende Rolle. Und in Offenbarung 6, Vers 16 lesen wir einen Ausdruck, den wahrscheinlich keiner von uns je geprägt hätte. Da lesen wir, dass die Menschen in ihrer Not schreien, ihr Berg fallet auf uns, ihr Hügel bedecket uns, vor dem Zorn dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Wir müssen uns ganz einfach damit abfinden, dass diese beiden Begriffe in einem Ausdruck zusammen vorkommen. Das Lamm, eindeutig das ganz harmlose Wesen, das stumm ist vor seinen Scherern. Dieses Lamm hat einen Zorn, der die sündigen Menschen erzittern lässt. Weiter bringt dann Paulus in Vers 20 die einzige Stelle in der Bibel, die man in etwa als einen Beweis für Gott ansehen könnte. Paulus sagt, durch die Schöpfung ist Gottes Macht erkennbar und er stellt uns wirklich die Schöpfung als einen Beweis für Gott, den Schöpfer, hin. Das der einzige Beweis in der Bibel ist, die Bibel setzt uns immer Gott voraus, ist dieser Satz besonders interessant. Von besonderer Bedeutung ist dann noch der Vorwurf, den Gott den Menschen macht, den wir in Vers 21 finden. Er wirft ihnen vor, dass sie, obwohl sie Gott, wie gesagt, aus der Schöpfung kennen, Gott doch nicht verherrlichen und ihm Dank darbringen. Jetzt müssen wir beachten, diese Verse beziehen sich nicht auf Gläubige, auch nicht auf das Volk Israel, sondern auf die ungläubigen Menschen, denen das Evangelium gebracht wird. Und der Vorwurf Gottes heißt, sie verherrlichen mich nicht und sie bringen mir keinen Dank dar. Das sollte für uns Veranlassung sein, uns selber einmal zu überprüfen. Inwieweit verherrlichen wir Gott? Ich kann es auch einmal anders ausdrücken. Beten wir Gott an? Wir alle beten doch jeden Tag. Ich denke, die meisten auf jeden Fall zweimal, abgesehen vom Tischgebet. Wie sieht unser Gebet aus? Ist da auch Verherrlichung Gottes zu finden? Ist da auch Anbetung zu finden? Das erwartet Gott. Und dann zählt der Apostel Paulus eine Menge von Sünden auf, die aber nicht als Vorwurf genannt werden, sondern die er nennt als ein Gericht Gottes. Ich will das einmal kurz andeuten. Da steht zunächst in Vers 24, darum hat Gott sie auch dahingegeben in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihre Leiber untereinander zu schänden. Dahingegeben. Dann Vers 26, deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Dann Vers 28, und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn. Also die Sünde, in denen der Mensch lebt, sieht Paulus schon als ein Gericht an, in das Gott die Menschen fallen lässt, weil sie ihn nicht erkennen. In Kapitel 3, Vers 10, finden wir dann die Formulierung, dass alle Menschen Sünder sind. Jetzt geht es um die Frage, inwieweit ist uns das bewusst? Viele von uns kommen aus einem christlichen Elternhaus, haben schon in frühester Jugend gehört, was man alles nicht tun darf, sind auch vor vielen schweren Sünden bewahrt geblieben. Haben die überhaupt noch ein Verständnis von der Sündhaftigkeit ihres Herzens? In Matthäus 15, Vers 19 sagt uns der Herr Jesus, was in unserem Herzen ist. Er sagt, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Dann zählt er sie auf. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerungen. Ich weiß nicht, ob wir alle uns so gut kennen, dass wir wissen, dass von Natur aus, wenn nicht Gottes Geist in uns wirkt, auch in unseren Herzen Dinge zu Hause sind, wie Mord, Hurerei, Lästerung. Ich habe schon bei Bibelauslegern gelesen, dass es keine Sünde gibt, zu der nicht jeder Mensch fähig sei. Kant, der große Philosoph, hat einmal gesagt, wir Menschen sind ein Geschlecht, das sich selbst beim Unglück seines besten Freundes noch freuen kann. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal solch eine Regung in deinem Herzen festgestellt hast. Ich kann von mir sagen, dass bei mir wirklich nichts Gutes wohnt, bis auf all das Gute, das Gott in seiner wunderbaren Gnade hineingetan hat. von Natur decke ich mich hundertprozentig mit Matthäus 15, Vers 19. Und der Apostel Paulus gebraucht in Kolosser 3 noch einen anderen Ausdruck. Er nennt all diese Sünden unsere Glieder, die auf der Erde sind. Schrecklicher Ausdruck, nicht wahr? Unsere Glieder, mit denen wir doch gewöhnlich uns bewegen und arbeiten, sind gleichzeitig all diese bösen Dinge, wie der Herr sie in Matthäus 15 nennt. In Kapitel 3, Vers 26 finden wir dann schon das eigentliche Evangelium. Da wird uns gesagt, dass Gott gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. In Vers 27 wird betont, dass wir nichts zu rühmen haben. Und in Vers 28 eine sehr bekannte Zusammenfassung: So urteilen wir denn, dass der Mensch gerechtfertigt wird durch den Glauben, ohne des Gesetzes Werke. In 4 Vers 5 folgt dann nochmal ein ähnlicher Hinweis, in seiner Formulierung kaum zu überbieten. Da heißt es: Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der dem Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und dann haben wir in Römer 5 die erste große Zusammenfassung. Dass es eine Zusammenfassung ist, geht schon aus dem Anfangswort heraus. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Paulus greift auf das, was er vorher gesagt hat, zurück und nennt dann drei Dinge. Da wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang erlangt haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen, und rühmen uns in Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also drei Dinge. Wir haben Frieden mit Gott. Wir stehen in der Gnade, wir rühmen uns in Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Frieden mit Gott ist das Allerwichtigste. Es gibt leider unter den Christen solche, die die Bedeutung und die Macht des Teufels betonen. Die kennen das Wort Gottes nicht. Jakobus schreibt dazu ganz klar: Unterwerfet euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Wenn der Teufel über uns Macht hat, liegt es daran, dass wir die erste Bedingung nicht erfüllt haben, uns Gott zu unterwerfen. Sobald wir das tun, können wir dem Teufel widerstehen, ungeachtet all seiner Macht. Wir dürfen nie vergessen, wir sind zwar den Angriffen und den Versuchungen des Teufels ausgesetzt, nicht aber seiner Macht. Wir können widerstehen, wenn wir uns Gott unterwerfen. Friede mit Gott ist das Entscheidende, weil wir Menschen von Natur aus alle auf dem Wege ins Gericht sind. Und dass es vor Gott kein Fliehen gibt, das wird uns im Psalm 139 in einer wunderbaren Weise ausgedrückt. Da sagt der Psalmist: Ging ich hinauf in den Himmel, du bist da. Führe ich hinab in die Unterwelt, auch da bist du. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch da würde deine Hand mich fassen. Spräch ich, Finsternis sei um mich her, die Nacht würde leuchten wie der Tag. Wir können uns vor Gott nicht verbergen. Leider wissen wir Menschen das im Allgemeinen nicht. Und der Prophet Jesaja hat sich schon mit den Heuchlern auseinandergesetzt und der Herr Jesus noch viel mehr. Und die Gefahr der Heuchelei, den Frommen zu spielen, obwohl wir es nicht sind, besteht immer noch. Und sie gründet sich auf die völlige Unkenntnis der Tatsache, dass vor Gott wirklich alles immer völlig offenbar ist. Aber jetzt will ich, wenn es um den Frieden geht, noch zwei andere Dinge nennen. Es geht auch um den Frieden mit unseren Mitmenschen. Aber dazu schreibt der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 18, wenn möglich, so viel an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden. Paulus ist also nicht der Auffassung, die allgemein verbreitet ist, dass an jedem Streit zwei schuld sind. Er sagt, es kann auch sein, dass es an den anderen liegt. Das sollte uns nun nicht veranlassen, uns darauf zu stützen und sagen, seht es Licht an dir. Wir sollten uns da ernsthaft prüfen, müssen aber auch wissen, dass dieser Friede mit dem Nächsten nicht allein in unserer Hand liegt. Dann will ich noch kurz ein Wort zum Frieden mit sich selbst sagen. Es gibt heute leider auch unter den Gläubigen viele, die höchst unzufrieden sind mit sich selbst. Das geht bis zu Depressionen. Es gibt heute einen Grund, warum Menschen depressiv sein können, auch ohne krankhafte Veranlagung, und den sehe ich in Folgendem. Vor zwei Jahrhunderten, da konnte nicht jeder zur Universität gehen. Das war nur den Gutgestellten vorbehalten. Da konnte auch kein normaler Mensch irgendein hohes Staatsamt bekleiden. Da musste schon von vornehmer Geburt sein. Ich glaube, Napoleon war der Erste, der damit aufgeräumt hat. Er hatte den Grundsatz, bei mir trägt jeder Soldat den Marschallstab im Tornister. Er wollte also sagen, du brauchst nicht von einem Herzog oder Fürsten abzustammen. Wenn du die Voraussetzungen, die Fähigkeit mitbringst, kannst du als Gemeiner bei mir Marschall werden. Und das ist heute auf allen Gebieten der Fall. Das ist eine wunderbare Sache. Jeder kann nach oben kommen, aber wie alles Gute hat es auch eine Schattenseite. Wer jetzt nicht nach oben kommt, der muss von sich sagen, wäre auch möglich gewesen, ich habe es nicht geschafft, ich bin ein Versager. Und das schreckliche Wort, das macht vielen das Leben schwer. Wie kann ich denn als Christ darüber hinwegkommen? Ich bin sofort darüber hinweg, wenn ich die Botschaft des Evangeliums wirklich verstanden habe. Denken wir an Matthäus 16, Vers 26. Da geht der Herr Jesus von einer Voraussetzung aus, die noch nie erfüllt worden ist. Aber auf jeden Fall ist der, der diese Voraussetzung erfüllte, das klarste Gegenteil eines Versagers. Er sagt, was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne? Der ist doch sicher kein Versager. Und nehme doch Schaden an seiner Seele. Oder was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Liebe Brüder und Schwestern, die, die bei uns den Kopf hängen lassen, die wissen zu wenig, wie reich Gott uns gemacht hat. Vorausgesetzt, dass sie wirklich auf dem Boden des Evangeliums stehen. Nun zum zweiten Punkt. Wir stehen in der Gnade. Dazu meine ich, sollten wir immer an das Wort aus Römer 5, Vers 20 denken. Da werden uns über die Gnade zwei außerordentlich wichtige Aussagen gemacht. Da heißt es, wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher. Das ist ein wunderbarer Trost. Wir können das so erklären. Die Sünde geschieht immer unter dem Einfluss und das Betreiben des Teufels. Und die Gnade ist das Werk unseres Herrn. Und das Werk unseres Herrn ist allemal größer, stärker, gewaltiger als die Sünde. Wo die Sünde überströmend, ist die Gnade noch überschwänglicher. Aber dann wird noch etwas dazu gesagt, was ich geradezu wunderbar finde. Dann heißt es, auf das, wie die Sünde geherrscht hat im Tode, also auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hier sind Gnade und Gerechtigkeit zusammengebracht, in einem Gedanken. in unserem menschlichen Denken nie. Wir sprechen davon, Gnade vor Recht ergehen lassen. Gnade und Gerechtigkeit sind bei uns zwei Gegenpole, die sich ausschließen. Bei Gott nicht. Warum? Weil Gott den Preis gezahlt hat, weil er die Schuld gesühnt hat. Darum kann er Gnade erweisen, ohne von der Gerechtigkeit abzuweichen. Denken wir an Römer 3, Vers 26, dass Gott nicht gütig sei, sondern gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Dann das Dritte, wir rühmen uns in Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Leider viel zu selten, leider viel zu wenig in der ganzen Fülle. Und jetzt sehen wir uns Römer 8, Vers 1 an. Nach Römer 5, Vers 1, die zweite Zusammenfassung. In Römer 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. In Römer 8, also. Also deutet auf einen Rückblick hin. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die zweite Zusammenfassung, die verheißt uns viel weniger als die erste. Die erste brachte uns Frieden mit Gott, stehen in der Gnade, rühmen uns in Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und die zweite sagt nur noch, ganz kurz und knapp, keine Verdammnis. Ist das nicht sehr wenig? Übertragen wir es einmal auf den finanziellen Bereich. Nehmen wir an, da ist ein Mensch, von dem können wir sagen, er hat keine Schulden. Ist das etwas Besonderes? Vielleicht sind hier einige im Saal, die denken, oh, wenn ich da mal wäre, endlich die Schulden los. Aber wenn einer keine Schulden hat, ist doch noch kein reicher Mann. Wenn er irgendetwas anschaffen will, muss er entweder Geld beschaffen oder Kredit aufnehmen. Keine Schulden? Das ist doch bitter wenig. Und hier steht, keine Verdammnis. Aber jetzt müssen wir uns zunächst einmal fragen, wie kommt es eigentlich zu dem schrecklichen Ausdruck Verdammnis? Den finden wir wiederholt. Denken wir an Markus 16, Vers 16. Wer da glaubet und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Denken wir an Matthäus 25, Vers 41. Da steht zwar nicht das Wort der Verdammnis, aber vielleicht etwas noch Schlimmeres. Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich fragen, kann Gott so hart sein? Gott ist nicht hart, Gott ist gerecht. Wenn wir uns die Auslegungen ansehen, die unterschiedliche Bibelausleger über Gott geben, so habe ich festgestellt, die wenigsten sind in der Lage, Gott in seiner ganzen Fülle gleichzeitig zu sehen. Ich kenne einen, den ich gern lese, der betont vor allen Dingen die Heiligkeit Gottes. Ab und zu spricht er auch über die Liebe Gottes, aber das kann er nicht. Ich kenne andere, die betonen immer wieder die Liebe Gottes. Ganz herrlich können sie das darstellen. Von der Heiligkeit liest man bei ihnen kein Wort. Wir müssen all die großen Aussagen über Gott sehen, um ihn zu verstehen. Und dann sollten wir uns immer daran erinnern, dass seine Heiligkeit sehr stark betont wird. Da ist die berühmte Stelle in Jesaja 6, wo der Prophet Gott im Himmel auf seinem Thron sieht. Und dann sieht er, dass der Thron umgeben ist von Engeln und die rufen aus, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll. Weit unbekannter ist die Stelle in Offenbarung 4, Vers 8, wo wir auch Gott auf seinem Thron sehen, wo wir auch hören, was die Engel ausrufen, und sie rufen fast dasselbe aus. Heilig, 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 Herr, Gott, Allmächtiger, der da war, der da ist der da kommt. Also wenn wir wissen wollen, was die Engel, die den Thron Gottes umgeben, ausrufen, so eindeutig die Heiligkeit Gottes. Und wenn wir wissen wollen, was darunter zu verstehen ist, so glaube ich, kann uns ein Wort in Sprüche 17, Vers 15 helfen. Da steht: Wer den Gesetzlosen rechtfertigt und den Gerechten verdammt, sie alle beide sind Gott ein Greuel. Ein Greuel, das ist ein ganz schrecklicher Ausdruck. Dass es Gott ein Greuel ist, einen Gerechten zu verdammen, das ist uns allen klar. Wir sind empört, wenn wir von einem Justizirrtum lesen. Und ein wichtiger Grundsatz unserer Justiz heißt ja, in Zweifelsfällen, für den Angeklagten. Dieser Satz ist uralt. Den habe ich in der Schule schon auf Lateinisch gelernt. Den kannten schon die alten Römer. Der ist auch absolut richtig. Aber genauso wichtig ist für Gott der andere Satz: Wer den Gesetzlosen rechtfertigt, auch der ist Gott ein Greuel. Jetzt mag einer sagen, wie verträgt sich das mit der Liebe? Ach, wir müssen 1. Korinther 13 sorgfältig lesen. In 1. Korinther 13 steht von der Liebe: Sie freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit. Ich habe das einmal hautnah erlebt. Ein Neffe von mir, damals 19, ging noch zur Oberschule, hatte gerade einen Führerschein gemacht, sagte mir eines Tages: Habe einen Autounfall gehabt, nicht sehr wichtig, aber allerlei Blechschaden und ich bin schuld. Und dann sagte er mir, die Sache kommt vor Gericht, ich werde die Wahrheit sagen, dann werde ich auch verurteilt, ist mir völlig klar. Am Abend rief er an, ich bin freigesprochen worden. Ich sagte: Wie ist das denn gekommen? Ja, kann ich auch nicht verstehen, sagte er, aber ich bin's. Der Richter sagte, alles in Ordnung, hat den anderen Berufsfahrer für schuldig erklärt. Im ersten Augenblick habe ich mich gefreut. Dann habe ich mir gesagt, die Liebe freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit. Die Liebe ist nicht einseitig und sieht nur einen, sie sieht auch den anderen. Ich habe an diesen Berufsfahrer gedacht, der ist da zu seinem Chef gekommen. Wie war es denn heute Morgen am Gericht? Sie sagten, ja, wäre eine klare Sache. Ja, ich bin schuldig gesprochen worden. Bin ich aber nicht. Was? Sie haben natürlich immer recht, der Richter spricht Unsinn. Das hat der Mann doch einstecken müssen. Kann ich mich darüber freuen? Die Liebe freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit. Wenn wir den Satz einmal verstehen, dann haben wir unser Wissen über Liebe eine ganze Menge erweitert. Gott kennt die eigentliche Gefahr, die auf uns zukommt. Die Gefahr des Gerichts, schlimmer, die Gefahr der Verdammnis. Und darum ist das die Tatsache, die der Apostel Paulus hervorhebt. Aber ich sagte, er bietet uns in diesem Vers weniger als in Römer 5. Und ich meine, er verlangt sogar mehr von uns. Er sagt nicht, keine Verdammnis für die, die an den Herrn glauben. Er sagt nicht, keine Verdammnis für die, die an den Herrn glauben. Er sagt, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn bei uns jemand getauft werden möchte, wenn bei uns jemand aufgenommen werden möchte, dann geht es um die große Frage: Glaubst du an den Herrn Jesus? Das ist absolut richtig. Aber ich fürchte, wir machen uns zu wenig Gedanken, was eigentlich dahinter steckt, an den Herrn Jesus glauben. Bei uns genügt oft diese Aussage. Die erste Probe, die stellen wir so selten an. Jakobus sagt schon: Zeige mir deinen Glauben aus deinen Werken. Glaube, wie das Neue Testament ihn meint, ist sichtbar. Ich weiß nicht, ob wir schon einmal darüber nachgedacht haben. Wir neigen dazu, den Glauben als einen theoretischen, religiösen Begriff anzusehen. Und dann hat mir schon so mancher gesagt: Du kannst mir auch nicht ins Herz sehen und ich kann dir sagen, ich glaube auch genauso gut wie du. Neuerdings habe ich einen Prüfstein entdeckt, an dem man feststellen kann, ob ein Mensch wirklich zu den Gläubigen gehört. Er steht in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da wird uns gesagt, wie Gläubige sich verhalten und aufführen. Vier einfache Dinge. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind Dinge, an denen man einen Gläubigen erkennen kann. Und wenn mir heute einer sagt, oh, ich glaube, du weißt das bloß noch nicht, dann sage ich, mit diesem Maßstab gemessen, fällst du leider durch. Wir können aber auch auf eine andere Weise an die ganze Sache herangehen. Das große Gebot finden wir in Matthäus 22, Vers 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstande. Wenn ich daran denke, dann bin ich sehr beschämt. Und dann bitte ich meinen Herrn, hilf mir doch weiter. Hilf mir doch, dass ich den Vater vollkommen liebe und dass ich ihn in der rechten Weise anbete. Danach sehne ich mich, dass ich das mehr und tiefer und klarer zu tun vermag. Aber fragen wir uns noch einmal, was Paulus denn mit dem Glauben meint. Und dazu wollen wir ein Wort aus Römer 10 lesen. Da spricht er von der Botschaft, die er verkündigt. Und da heißt es in Vers 8, im zweiten Teil des Verses: Das ist das Wort des Glaubens, welches wir predigen, dass wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Also als erstes, Jesus als Herrn bekennen. Es ganz offen sagen, dieser Jesus ist mein Herr. Und wie der Herr selbst das verstanden hat, geht aus dem Wort hervor: Was aber heißet ihr mich Herr, Herr, und du nicht nach meinen Worten? Und wenn wir wissen wollen, was er alle gelehrt hat, können wir auch mal Matthäus 5 und 6 und 7 lesen. Da finden wir Worte, die ganz herausfordernd für einen jeden von uns sind. Nun das Zweite: In meinem Herzen glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Das muss meine Grundüberzeugung sein. Wenn das der Fall ist, dann weiß ich, dass vor mir die Ewigkeit liegt. Und wenn das der Fall ist, dann verliert das Erdenleben an Bedeutung. Das ist bei uns allen ein Problem. Vor allen Dingen für junge Menschen. Die möchten alle vom irdischen Leben viel mitnehmen. Die verstehen nicht, dass sie am meisten und am besten davon mitnehmen, wenn sie von Anfang an dem Willen Gottes oben ansetzen. Das fällt uns Menschen sehr, sehr schwer zu verstehen. Aber möchten wir doch alle überzeugt sein von der Tatsache der Auferstehung. Verbunden ist doch damit unsere Auferstehung. Verbunden ist damit das Stehen vor dem Richterstuhl des Christus. Verbunden ist damit die Tatsache, dass der Herr Lohn geben will. Es gibt so viele arme Christen. Die leben absolut am Rande. Die stellen die Frage, kann ein Gläubiger verloren gehen? Ich finde es eine schreckliche Frage. Auch wenn jemand mir 10 Beweise aus der Bibel bringt, dass er nicht verloren gehen kann, was ich zwar nicht glaube, dass er fertig bringt, aber auch wenn einer mir die 10 Beweise brächte, würde ich mich immer noch nicht darauf berufen, weil ich ja näher zu meinem Herrn möchte, weil ich mich ja freue, bei ihm zu sein, weil ich gern daran denke, dass ich einmal bei ihm bin. Und dann bin ich nicht einer, der fragt, wie weit kann ich weggehen, bevor du sagst, jetzt ist Schluss, sondern dann bin ich einer, der fragt, womit kann ich dir gefallen? Und das ist etwas ganz, ganz anderes als die Frage, kann ich noch verloren gehen? Aber nun zu dem Ausdruck: Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es ist viel leichter zu sagen, ich glaube an den Herrn Jesus, als zu sagen, ich bin in Christus Jesus. Machen wir es uns einmal leicht und fangen wir mit dem anderen Ausdruck an. Christus in uns. Der wird ja auch gebraucht und der hilft uns vielleicht über die Schwierigkeiten hinweg. Da wollen wir ein Wort lesen aus Epheser 3, Vers 17. Da heißt es, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Da wird uns also gesagt, wie der Christus in unseren Herzen wohnen kann, durch den Glauben. Erinnern wir uns weiter an das, was in Johannes 14 steht. Da finden wir drei Zusagen dem, der dem Herrn gehorcht. Und da heißt es zunächst in Vers 15, wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, den Geist der Wahrheit. Also, dem, der die Gebote des Herrn aus Liebe zu ihm hält, dem sendet der Vater den Heiligen Geist. Dann geht es aber weiter, wer meine Gebote hat und sie hält, ist es, der mich liebt und ich selbst werde mich ihm offenbar machen. Und dann heißt es sogar in einer dritten Formulierung, und ich und der Vater werden bei ihm Wohnung machen. Wir können also sagen, dass der Herr in uns wohnt durch den Heiligen Geist, dass er dadurch bei uns Wohnung macht. Erinnern wir uns nun noch an die Bitte des Apostels Paulus, Galater 4, Vers 19, meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch gestaltet wird. Er hat nicht gesagt, bis ihr zum Glauben an den Herrn kommt. Dies ist das einzige Mal, dass der Apostel Paulus den Ausdruck meine Kindlein gebraucht. Diesen außerordentlich liebevollen, zärtlichen Ausdruck. Und er wendet ihn an bei den Galatern mit dieser Bitte, bis Christus in euch gestaltet wird. Es geht um eine ganz enge Verbindung zu unserem Herrn. Und dann kommen wir zu 2. Korinther 5, Vers 17, wo es heißt, daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Unser ganzes Heil beruht auf unserer Verbindung mit dem Herrn. Es muss uns auch auffallen, dass der Herr nicht sagt, es gibt eine Auferstehung, sondern dass er sagt, ich bin die Auferstehung. Er sagt auch nicht, ich weise euch den Weg zum Leben, zum Vater. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben alles nur in ihm und es geht um die ganz enge Verbindung zu ihm. Und dann gibt es Bibelworte, die uns zeigen, dass das er in uns und wir in ihm zusammengehört. Ich will es mit Blick auf Gott sagen, 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Johannes 15, Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Jetzt geht es um eine ganz wichtige Frage. Will ich eine so enge Verbindung zum Herrn? Und darüber muss ich ehrlich sein. Und dann glaube ich, kann ich aus dem menschlichen Bereich heraus sagen, eine solch enge Verbindung wollen nur zwei Menschen, die sich lieben. Das sind die beiden einzigen, die tatsächlich immer zusammen sein wollen, die gesamte Freizeit zusammen verbringen wollen, die alles gemeinsam haben wollen. Will ich solch eine Verbindung mit dem Herrn? Oder bin ich eine so kümmerliche Type, die sich ausrechnet, ob er mich wohl noch abstoßen kann oder ob ich den Fuß in der Tür habe und er sie nicht zuschlagen kann? Er will doch mein Herz. In 1. Petrus 8, da stehen zwei interessante Worte. Die will ich einmal lesen. 1. Petrus 1, Vers 8. Da heißt es von unserem Herrn, welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebet. An welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocket, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontraget. Wenn wir uns näher mit Gott befassen, dann wird uns bald klar, dass Gott nicht so sehr hasst wie die Halbheiten. Wir sind ja immer gerne halbe-halbe mit irgendeinem zu machen. Das tut Gott nicht. Er gibt alles, er hat seinen Sohn gegeben, er stellt uns in Aussicht seine Herrlichkeit und er verlangt uns ganz. Er will, dass wir in Christus sind. Heute wollen so viele Menschen, manche auch mit Hilfe Gottes, sich selbst verwirklichen, aus sich das Beste herausholen. Das gibt es ganz sicher auch in unseren Kreisen. Auch da kann man Ehre gewinnen, auch da kann man vorne anstehen. Ganz eindeutig. Und auch da ist schon durch dieses Verlangen viel Schaden entstanden. Wer wirklich zum Herrn kommen will, der muss sich selbst aufgeben. Selbstverwirklichung, eigener Ruhm müssen auf immer dahin sein. Dass Gott uns Menschen liebt, das ist das große, gewaltige Wunder. Fängt an mit dem Satz, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Und dass der Mensch Gott nicht liebt, dass er an ihm vorbeiläuft, das ist die gewaltige Tragödie. Da fiel mir jetzt ein Wort auf im Propheten Jeremia, 4 Vers 22. Mein Volk ist närrisch, mich kennen sie nicht. Stellen wir uns den Satz mal vor. Mein Volk ist närrisch heißt doch, mein Volk besteht aus lauter Narren. Worin besteht denn ihr Narrensein? Sie kennen Gott nicht. Kennen wir Gott? Gott ist unser Schöpfer. Gott ist unser Erhalter. Gott ist einmal unser Retter. Unser Geschick liegt bis ins Letzte in seiner Hand. Es gibt nichts Größeres, nichts Wichtigeres und auch nichts Schöneres, als Gott zu kennen. Wie können wir da hinkommen? Im Propheten Jeremia steht ein wunderbares Wort. Jeremia 29, Vers 13. Ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Das entspricht der Würde Gottes. Ich kann Gott nicht nebenbei kennenlernen. Ich kann Gott nicht nebenbei finden. Ich muss ihn suchen mit meinem ganzen Herzen. Möchte Gott das Verlangen doch in uns leben, dass es uns mehr danach drängt, den großen, wunderbaren Gott besser kennenzulernen, die Verbindung zu ihm zu suchen. Er ist uns geoffenbart worden in seinem Sohn, dass wir wirklich in Gemeinschaft mit ihm leben. Den Gedanken finden wir schon im Alten Testament. Da war ein Mensch Henoch, der wandelte mit Gott. Gott hat das so anerkannt, dass er ihn entrückt hat. Stellen wir uns das mal vor. Dann war da Abraham. An den stellte Gott eine Forderung. Wandle vor meinem Angesicht. Auf Deutsch, führ dein Leben im Bewusstsein meiner Gegenwart. Möchte Gott uns doch alle dahin bringen, dass wir in Christus Jesus sind. Von denen kam Paulus. Nachdem er alles hin und her erörtert hat, sagen, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, möchte Gott uns schenken, dass wir dahin kommen, dass wir absolut fest sind in ihm. Diese Gemeinschaft, die ist uns bewusst, die tiefste und schönste, da braucht mir keiner zu sagen, aufgrund von Ephesus 1, Vers 13 habe ich den Heiligen Geist. Nein, nein, nein. Das genügt nicht. Ich muss wissen, dass er in mir wohnt. Und ich muss diese Gemeinschaft mit meinem Herrn erleben, erfahren und verwirklichen. möchte Gott uns dazu allen helfen.